SWR aktuell, Infodate am Morgen.
Mit Alina Braun, ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Raus aus der Corona-Tristesse und raus aus den eigenen vier Wänden, die wir gerade gefühlt viel zu oft sehen. Wie wäre es da mit Campen? Womöglich könnten Campingplätze in diesem Sommer wieder öffnen. Und es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten, sein Zelt oder den Wohnwagen aufzustellen. Ich lasse mir Tipps geben, wie und wo das besonders gut geht, in 5 Minuten. Jetzt aber erstmal zum Wichtigsten aus der Nacht und von heute Morgen. Der mutmaßliche Verfasser von rechtsextremen Drohschreiben mit dem Absender NSU 2.0 ist in Berlin festgenommen worden. Das teilte die Staatsanwaltschaft Frankfurt nach einer Hausdurchsuchung mit. Seit 2018 sind Drohschreiben mit diesem Absender etwa an Politiker verschickt worden. Das erste Schreiben ging an eine Frankfurter Rechtsanwältin, berichtet Heike Berufka.
Der Mann, der seit 3 Jahren unter anderem die Frankfurter Rechtsanwältin Bascha Yildiz immer wieder mit seinen Drohmails beleidigt und sie und ihre Familie massiv bedroht hat, das ist offenbar ein erwerbsloser Berliner. Nach jahrelangen Ermittlungen wurde der Tatverdächtige festgenommen. Gegen ihn lag bereits ein Haftbefehl vor. In seiner Wohnung haben Polizei und Staatsanwaltschaft diverse Datenträger sichergestellt, die jetzt ausgewertet werden sollen. Der 53-Jährige ist in der Vergangenheit immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt geraten, auch wegen rechtsmotivierter Straftaten. Er hatte laut Staatsanwaltschaft Frankfurt nie bei der Polizei gearbeitet. Es war immer wieder vermutet worden, dass der Schreiber dieser Drohmails aus den Reihen der Polizei kommt.
Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert-Koch-Institut innerhalb eines Tages 7.534 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Letzte Woche Dienstag waren es noch fast 11.000. Auch die 7-Tage-Inzidenz ist leicht gesunken. Sie liegt jetzt bei 141,4. Die Amtsärzte haben die geplanten Ausnahmeregelungen für gegen Corona geimpfte Menschen kritisiert. Geimpfte müssten unbedingt weiterhin getestet werden. Es wäre fatal, wenn Geimpfte und Genesene künftig von allen Testpflichten etwa bei der Einreise ausgenommen würden. Das sagte die Vorsitzende des Bundesverbandes der Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes Teichert den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Wenn Reiserückkehrer nicht mehr getestet würden, dann wisse man nicht, ob sie Mutanten einschleppten. In den USA steht der Corona-Impfstoff von BioNTech/Pfizer wohl kurz vor einer Notfallzulassung für Kinder und Jugendliche von 12 bis 15 Jahren. Das berichtet unter anderem die New York Times und beruft sich auf Insider. Bisher ist der Impfstoff erst ab 16 Jahren zugelassen. Auch für Europa wurde die Notfallzulassung beantragt. Laut Hersteller hat eine Studie eine Wirksamkeit von 100% bei Kindern und Jugendlichen gezeigt. Microsoft-Gründer Bill Gates und seine Frau Melinda lassen sich nach 27 Ehejahren scheiden. Das erklärten beide über Twitter. Demnach will das Ex-Paar trotzdem weiter in der gemeinsamen Stiftung zusammenarbeiten. Die Einzelheiten von USA-Korrespondentin Katharina Wilhelm.
Die Stiftung gilt als eine der größten Privatstiftungen der Welt, ein finanzielles Schwergewicht und auch ein großer Geldgeber und Spender für verschiedenste Zwecke. Im Moment natürlich am präsentesten beim Thema Impfungen. Auch in der Coronavirus-Krise war Bill Gates immer ein ganz gefragter Gesprächspartner, weil er auch investiert hat in verschiedene Firmen, hat eben versucht, auch die Entwicklung der Impfstoffe voranzutreiben. Und da wird es interessant sein, wie die beiden in Zukunft agieren werden. Sie betonen im Moment noch, dass sie privat getrennte Wege gehen, aber dass sie gemeinsam diese Stiftung weiterführen wollen.
SWR aktuell, das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Der Tag beginnt regnerisch in Rheinland-Pfalz. Tagsüber verlagert sich dieses Regengebiet dann immer mehr nach Baden-Württemberg. Davor scheint zwischen Südbaden, Ostalb und Allgäu aber auch mal die Sonne. Die Temperaturen erreichen 9 bis 18 Grad. Am wärmsten wird es heute am Bodensee. Dazu weht ein starker bis stürmischer Südwestwind.
SWR aktuell Service.
Wir haben es eben gehört, der Frühling lässt uns diese Woche ziemlich im Stich, aber so nach und nach wird es langsam doch wärmer. Und dazu kommen bald auch ein paar Feier- und Brückentage, Christi Himmelfahrt, Pfingsten. Vielleicht ja die ideale Gelegenheit, mal rauszukommen, vielleicht ja zum Campen. Darüber habe ich mit Björn Staschen gesprochen. Er ist ARD-Reporter und leidenschaftlicher Camper, hat schon einige Bücher dazu geschrieben. Das letzte ist vergangenes Jahr erschienen und heißt Gebrauchsanweisung fürs Camping. Aktuell herrscht ja noch das Beherbergungsverbot, aber im Zelt beherbergt man sich ja quasi selbst und hätte theoretisch auch die Möglichkeit, sich einfach auf eine Wiese zu stellen. Würden Sie dazu raten?
Wenn ich den Bauern kenne, dem die Wiese gehört, dann ist das möglicherweise eine gute Idee. Eine andere gute Idee ist, vielleicht auch mal mit Freunden zu sprechen, ob man mal Gärten tauscht, ob man da unterkommt. Aber in großen Teilen Deutschlands gibt es ja noch ein Verbot touristischer Beherbergungen. Insofern kann man sich nicht einfach irgendwo hinstellen. Und dann ist es auch nicht ganz leicht, wenn ich nicht weiß, wem die Wiese oder der Wald gehört, in Deutschland wild zu campen. Da gibt es sehr unterschiedliche Gesetze. Das sind meist die Landeswaldgesetze oder Landesnaturschutzgesetze, die das entscheiden. Insofern für mehrere Nächte wild im Wald ist eigentlich verboten. Sollte man nicht tun. Es gibt einige Ausnahmen. Wenn man es macht, dann sollte man es so machen, dass man weder den Tieren noch dem Förster auf die Nerven geht.
Nun gibt es ja auch Portale wie zum Beispiel Campspace, bei dem man sich dann anmeldet und nachfragt, ob man sich bei irgendjemandem zum Beispiel in den Garten stellen darf. Sind diese Online-Portale zu empfehlen?
Ich finde das eine super Sache, weil man nochmal ganz andere Seiten von Natur und von Deutschland sehen kann. Auch hinterland.camp ist ein solches Portal. Also grundsätzlich für den Sommer, wenn wir hoffentlich wieder übernachten dürfen, eine tolle Idee, wo man auch ein bisschen mehr Ruhe für sich hat, nicht auf dem großen Platz steht. Im Moment aber auch nicht die Möglichkeit, Campingplätze zu finden, wenn Camping an sich noch verboten ist.
Wenn wir es dann wieder dürfen, ist die Frage natürlich, wohin soll es gehen? Haben Sie da vielleicht einen Tipp für den Südwesten, also einen Lieblingsplatz in Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz?
Man darf zum Beispiel im Pfälzerwald in Trekkingcamps sein Zelt aufschlagen. Mitten im Wald, da sind höchstens 3-4 andere Nachbarn über den fremden Verkehrsverein da. Das finde ich eine tolle Variante. Ich finde auch die Burgruine Schmidtburg total schön, wo man zwischen alten Burgmauern sein Zelt aufschlagen darf. Oder ganz auf der anderen Seite in Baden-Württemberg das Hofgut Hopfenburg, da kann man ein Tipi mieten, wenn man vielleicht noch Camping unerfahren ist, keine Ausrüstung besitzt oder einen Schäferwagen und es einfach mal ausprobieren, wie es einem gefällt, draußen zu schlafen.
Nun kann Campen ja komplett unterschiedlich aussehen. Also komfortabel, mit viel Gepäck, vielleicht im SUV. Ja, auch dieses Stichwort Glamping, also Glamour Camping. Oder total minimalistisch, nur das Nötigste dabei haben. Was bevorzugen Sie persönlich denn?
Wir waren lange Bulli-Camper und sind in diesem Jahr, und deswegen brenne ich so darauf loszufahren, zum ersten Mal Camper mit ganz kleinem Mini-Wohnwagen, in dem gerade zwei schlafen können. Und die Küche ist außen, das heißt, wir haben so eine Außenküche. Ich freue mich darauf, den auszuprobieren. Das ist sicher ein Trend, dieses Steel-Drop-Wohnwagen. Meine Jungs gehen dann ins Zelt. Also ich bin auch noch weiter ein großer Freund vom Zeltcamping. Da gibt's mittlerweile auch die tollsten Dinge. Ne? Wir haben ein sehr schönes Tipi, in dem man auch aufrecht stehen kann, wenn man größer ist als 1,60. Es gibt aber auch Schwebezelte, die man zwischen Bäume hängen kann. Also mittlerweile gibt es unendlich viele Varianten, draußen Spaß zu haben und der Natur näher zu kommen.
Sagt der ARD-Reporter und Campingfan Björn Staschen.
SWR aktuell. Was heute wichtig wird.
Was können wir im Gesundheitswesen aus der Corona-Pandemie lernen? Zum Beispiel in der digitalen Vernetzung oder für die Ausstattung des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Um diese Fragen geht es unter anderem beim Deutschen Ärztetag, der heute beginnt, rein digital. Es sind die ersten großen Beratungen seit Beginn der Krise. Das Treffen war im vergangenen Jahr ausgefallen. Die Einzelheiten von Nikolaus Nützel.
Die Einflussmöglichkeiten der Ärztekammern auf die Gesundheitsversorgung sind in vielen Bereichen zwar begrenzt, ein Thema allerdings berührt direkt ärztliches Berufsrecht, das die Kammern selbst regeln. Das Bundesverfassungsgericht hat allen Bürgern vergangenes Jahr das Recht auf ein selbstbestimmtes Sterben zugesprochen. In der ärztlichen Berufsordnung ist eine Beihilfe zur Selbsttötung allerdings untersagt. Darüber will der Ärztetag offen diskutieren. Wie es auch in anderen Jahren üblich war, wird der Bundesgesundheitsminister zu den Vertreterinnen und Vertretern der Ärztekammern auf Bundes- und Landesebene sprechen. Aber zusätzlich zum Auftritt von Jens Spahn gibt es auch eine Grußbotschaft von Kanzlerin Merkel. Das ist ein Novum bei einem Ärztetag und dürfte ein Zeichen dafür sein, dass die Gesundheitsversorgung derzeit auch Chefinnensache ist.
Der Deutsche Ärztetag kommt heute also digital zusammen. Anders sieht das bei den G7 Außenministern aus. Sie treffen sich seit langem mal wieder persönlich in London. Gesprächsthema sollen unter anderem die Beziehungen zu China und Russland sein. Imke Köhler berichtet.
Ganz oben auf der Agenda steht der Schutz der gemeinsamen Werte. Die G7 Außenminister wollen darüber beraten, wie ihre Länder schnell und möglichst geschlossen darauf reagieren können, wenn autokratische Staaten Falschinformationen verbreiten und dadurch versuchen, demokratische Wahlen zu beeinflussen und offene Gesellschaften zu destabilisieren. Großbritanniens Außenminister Dominic Raab will vor diesem Hintergrund für eine intensivere Zusammenarbeit der G7, aber auch für neue Partnerschaften mit anderen Ländern werben. An dem Außenministertreffen nehmen auch Vertreter von Australien, Indien, Südkorea und Südafrika sowie Brunei teil, das derzeit den Vorsitz der ASEAN-Staaten hat.
Von heute an steht der Bundestagsabgeordnete und frühere Oppenheimer Bürgermeister Markus Held vor dem Mainzer Landgericht. Man wirft ihm Untreue, Bestechlichkeit und Betrug vor. Außerdem soll er gegen das Parteiengesetz verstoßen haben. Im Zentrum dieser Anklage stehen der Verkauf von Grundstücken in einem Baugebiet der Stadt und die damit zusammenhängende Zahlung von Maklerkotagen sowie von Spenden an den SPD-Ortsverein. Wir haben uns bei den Oppenheimer Bürgern umgehört, wie sie noch an ihren alten Bürgermeister denken.
Naja, dass da einiges lief mit den Immobilien hier und dass er irgendwo, soweit ich das verstanden habe, sich da bereichert hat, sage ich jetzt einfach mal. Also ich würde es wünschen, dass er verurteilt wird, wenn es denn so ist, weil das muss keiner machen. Dafür ist er nicht Bürgermeister der Stadt gewesen und ich denke, der sollte eher im Interesse der Leute handeln und nicht nur sich selbst bereichern.
Mauscheleien mit den Grundstücken, es ging um Maklerverträge und Kotagen. Die Mitangeklagten sind halt schon sehr alt und es könnte sein, dass sich das deswegen auch der ganze Prozess wieder in die Länge zieht, wegen Krankheit und nicht Prozesstauglichkeit. Wir werden es sehen, aber letztendlich wird er seinen Prozess bekommen.
Was man mit ihm in Verbindung bringt, ist Filz.
Er ist sicher schuldig in irgendeiner Form, aber ob er verurteilt wird, kann ich nicht sagen.
Stimmen von Bürgern aus Oppenheim. In Berlin präsentiert die Bildungsministerin heute eine PISA-Sonderauswertung zur Lese- und Schreibkompetenz in der digitalen Welt. Beim Wort PISA-Studie läuft es vielen ja noch kalt den Rücken runter, denn bei der ersten hatte Deutschland richtig schlecht abgeschnitten. Darüber hat sich unsere Hauptstadtkorrespondentin Evi Seibert Gedanken gemacht.
Hauptsache Hauptstadt.
Sie rechnet nämlich wieder mit einem schlechten Ergebnis. Hier ihr Kommentar.
Wir sind Pfeifen. Das ist heute wahrscheinlich das Ergebnis einer OECD-Studie zum Thema, wie gut deutsche Schülerinnen und Schüler im Internet klarkommen, wie sie sich informieren und wie sie Inhalte auf Glaubwürdigkeit abklopfen bzw. Fake News auf den Leim gehen. Man liegt sicherlich nicht weit daneben, wenn unsere Bildungsministerin Anja Karliczek nach der Pressekonferenz heute fordern wird, Schülerinnen und Schüler müssen in der Schule besser darauf vorbereitet werden, wie sie im Internet recherchieren, sich schützen und Content überprüfen. Ja, wie oft denn noch? Genau das war doch auch das Ergebnis des nationalen Bildungsberichts aus dem Sommer letzten Jahres und einer Studie aus dem Jahr 2014 und unzähliger weiterer Untersuchungen. Was die Nutzung neuer Technologien in den Schulen angeht, sind wir international immer noch unter den Schlusslichtern. Seit Jahren wissen das alle. Und seit Jahren beraten die zuständigen Minister deswegen über super tolle Digitalpakte und ähnliche Pläne. Es gibt auch immer wieder ordentlich Geld. Aber es ändert sich einfach nichts Grundlegendes. CDU-Mann Ralf Brinkhaus hat das vor kurzem thematisiert. Er sagte, wir müssen unsere Strukturen auf den Kopf stellen. Wir brauchen eine Jahrhundertreform, vielleicht sogar eine Revolution. Tja, dumm, dass Deutsche fast alles gut können, außer Revolutionen. Also auf zum nächsten Diskussionsstuhlkreis.
Die Meinung von Evi Seibert.
SWR aktuell, Infodate. Auch für Ihren Sprachassistenten morgens, mittags und abends.